Morgen, grüße euch ganz herzlich. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die lieben Willkommensworte. Bin gerne gekommen und freue mich auch, euch alle hier zu sehen. Wo ich wohne, meine Nachbarin, die wohnt mit einem Skelett zusammen. Damit meine ich es nicht, dass die einen Partner hat, der nur Haut und Knochen ist, im Gegensatz zu mir. Ich meine so ein richtiges Skelett, also nur Knochen, ohne Haut und Fleisch drumherum. Man sieht es von der Straße aus, wenn man in ihr Wohnzimmer schaut, dann steht das Skelett da. Und die hat, glaube ich, auch ein ganz inniges Verhältnis zu ihrem Skelett, denn manchmal hat es eine Mütze auf, manchmal auch einen Schal um. Und letztens war sie sogar auch mit ihrem Skelett außer Haus. Da hat sie es in ein Auto geladen. Und da habe ich mitbekommen, weil da war eine Freundin dabei und da hat sie gesagt, hast du den Oscar schon mit? Also das Skelett heißt Oscar. Und also ich muss sagen, also meine Nachbarin, sie ist nicht irgendwie horrormäßig drauf oder irgendwie in einem Gruftikult oder sowas ähnlichem. Also sie ist Physiotherapeutin und dieses Skelett, das ist sowas, wie man es früher aus dem Biologieunterricht kannte, ne, an so einer Stange und unten so ein Fuß von 5 Fuß mit Rädern drauf, ja. Und also meine Nachbarin hat auch noch einen richtigen Partner, also nicht nur Skelett und Knochen, auch noch mit Fleisch und Haut drumherum, mit reichlich Fleisch und Haut, ähnlich wie bei mir, ja. Aber jedenfalls, als ich das so beobachtet hatte mit meiner Nachbarin, da habe ich gedacht, irgendwie sehen wir doch alle aus wie Oscar. Also nicht wie unser hier, sondern wie der meiner Nachbarin. Ne? Ne, irgendwie ist es doch immer so, was sind wir schon? Wir sind so ein bisschen Knochen und ein bisschen Haut drumherum. Wenn wir jetzt nur alle, ist vielleicht ein bisschen komischer Gedanke, verzeihen Sie, also wenn wir jetzt alle so als Skelett hier sitzen würden, wir würden uns ja gar nicht erkennen. Ne? Wir wüssten gar nicht, wer ist. Und es würde uns gar nicht so viel unterscheiden. Und naja, dann kam mir so der Gedanke, in meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, ist eine ganz katholisch geprägte Gegend im Wutachtal, Kreis Waldshut. Wenn man da so ein bisschen in den Schwarzwald reinfährt, so etwa 15 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt, steht dann so eine, da fährt man so drauf zu, eine schmale Straße, da ist eine Kapelle und in der Kapelle sind 3 Schädel eingemauert, die schauen da raus. Ob die jetzt echt sind oder nur aus Kunststoff, das weiß ich jetzt nicht wirklich. Jedenfalls, dann steht über den Schädeln steht: Von diesen 3 sag mir, Beschauer, welcher war König, wer Bettler, wer Bauer? Von diesen 3 sag mir, Beschauer, welcher war König, wer Bettler, wer Bauer? Mir geht's auch so, wenn ich auf Beerdigungen bin und dann manchmal, wenn die Friedhöfe mitten in der Ortschaft sind und dann steht man dann am Grab in der ganzen Gruppe und den Pastor oder Pfarrer versteht man eh schlecht und dann hört man so die Geräusche ringsum, da fahren die Autos an den Ampeln, da hupt einer, da lachen welche, da hört man vielleicht einen Bagger und irgendwie kommt man das dann immer so vor, wie belanglos scheint das alles, wie unwichtig, wie nebensächlich. Ja, angesichts des Umstandes, dass da jemand gestorben ist, dass da ein Menschenleben zu Ende gegangen ist. Wie nebensächlich wirkt es angesichts des Todes? Ja, und dann kommt die Frage, worauf kommt es an im Leben? Worauf kommt es an im Leben? Und das wird ja meist dann besonders deutlich, wenn man denkt, dass dieses Leben endlich und sterblich ist und vielleicht bald vorbeigeht. Im Psalm 90, im Vers 12, da lesen wir, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Jesus erzählte mal eine Geschichte, die tangiert auch dieses Thema. Es steht in Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Da sagt Jesus, es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nicht, wo ich meine Früchte hinsammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darein sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Worauf kommt es an? Dieser erfolgreiche Mann, sagt Jesus offensichtlich, hat was falsch gemacht. Dabei hat er ja auch sehr viel richtig gemacht. Ja? Man wird ja geradezu an Josef erinnert im Alten Testament, der in den 7 guten Jahren genug zurücklegte, um in den schlechten Jahren genug zu haben. Eigentlich müsste man ihn loben, das war ja ein unternehmerisches Talent. Ne? Der hat rechtzeitig gesehen, die Ernte fällt sehr gut aus. Ich brauche größere Scheunen, schnell einen Architekt besorgen und Handwerker, wo man auch Handwerker heutzutage so schlecht kriegt. Und vielleicht war die Scheune zu klein und dann die Baugenehmigung und vielleicht hat das Grundstück noch gereicht. Dann musste beim Nachbarn noch was dazu kaufen, aufs Katasteramt und bis das alles. Also was der alles geregelt gekriegt hat, müsste man ihn loben, ja. Und in den Sprüchen, da steht ja auch immer, stehen so viele Verse, die den Fleiß, die den irdischen Fleiß loben, geh hin zur Ameise, du Faule, und lerne von ihr. Also man hat doch eigentlich den Eindruck, der hat sehr viel richtig und gut gemacht. Es war ja auch nicht so, dass man sagen kann, ja, reicher Kornbauer, dass es reicht, dass er Erfolg hatte, dass es an sich schlecht ist. Wenn Reichtum an sich was Schlechtes ist, naja, der Abraham, der hatte über 300 Knechte, um sein ganzes Vieh zu hüten, also war es ein reicher Mann. Wenn Reichtum an sich schlecht wäre, hätte Gott ja den Hiob nach der überstandenen Prüfung nicht auch wieder mit Reichtum beschenken dürfen, sonst hätte er ihm ja was Schlechtes geschenkt. Ja? Was war da also falsch? Ja, in Bezug auf, es war ja auch nicht falsch, er sagt ja im Grunde, jetzt kann ich mein Leben so richtig genießen, jetzt kann ich mir es einrichten. Das an sich ist ja auch noch nichts Falsches, ja. Ich habe da mal einen Vers entdeckt, jetzt lese ich so etwa 45 Jahre regelmäßig die Bibel und immer wieder mal fällt mir noch ein Vers auf, den ich gar nicht so richtig beachtet habe. In 1. Timotheus 6, da steht ein Wort an die Reichen. Also ich weiß nicht, wer sich jetzt hier angesprochen fühlt. Es gehen keine Hände hoch. Ja, wir fühlen uns ja alle nicht reich, ne? Wenn wir das doppelte Gehalt kriegen, auch noch nicht. Ja. Den Reichen, da sagt Paulus, 1. Timotheus 6, Vers 18, 17 und 18, Gott bietet alles reichlich dar, wozu? Es zu genießen. Tatsächlich, so ein Vers steht auch in der Bibel, ne? Denkt man gar nicht. Natürlich, da stehen auch noch andere Sachen da in dem Zusammenhang. Da steht, die Reichen sollen nicht auf den Reichtum vertrauen, ja? Sollen nicht denken, das ist meine Sicherheit, ich brauche nichts anderes, ich brauche nicht mal Gott. Ja? Erinnert mich an ein Interview, was ich mal vor vielen Jahren von einem berühmten Schauspieler gelesen habe, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der hat gesagt, ach, mir geht's gut, ich bin abgesichert, ich habe einen guten Arzt, ich habe einen guten Anwalt, ich habe einen guten Finanzberater, mehr kann mir nicht passieren. Also der reiche Kornbauer lässt grüßen. Natürlich warnt dort Paulus im Zusammenhang auch vor dem Betrug des Reichtums. Er sagt, wenn Menschen reich werden wollen, dann machen sie viele dumme Sachen, und die sich nachher nicht gut auswirken. Und sie sind gebunden davon. Aber es ist ja auch so, diesen Betrug des Reichtums verfallen nicht nur die, die eine siebenstellige oder achtstellige Summe auf dem Konto haben, diesem Reichtum, Betrug des Reichtums verfallen auch die, die auch eine hohe Summe haben, aber mit einem Minus davor, die in den roten Zahlen sind. Denn da ist auch oft so dieser Gedanke da, wenn ich das erreicht habe, dann geht mir es gut. Und im Grunde dienen sie in gleicher Weise, auch der im Minus ist, dient oft in gleicher Weise dem Mammon wie der, der weit im Plus ist. Was war jetzt bei dem sogenannten reichen Kornbauer falsch? Was hätte er anders machen müssen? Worauf kommt es überhaupt an im Leben? Besonders auch, wenn man ans Sterben denkt. Sprüche 9, Vers 10 und Psalm 111, Vers 10 heißt es, der Anfang aller Weisheit, also darauf, worauf es wirklich ankommt, ja? Weisheit ist ja so ein Begriff, hört man jetzt so nicht unbedingt mehr in unserer Zeit. Ja, aber darauf, wo es wirklich ankommt, was ist das? Das ist, heißt dort, Gott zu fürchten. Und Jesus drückt es im Neuen Testament nochmal aus, nochmal viel krasser. Er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die zwar den Leib töten können, fürchtet euch vielmehr mehr vor dem, der eure Leib und Seele verderben können in der Hölle. Das hört sich ja heftig an, ne? Das hört sich heftig an. Fürchten, Gott fürchten. Man hat so den Eindruck, dass das die Leute in früheren Jahrhunderten, dass die da selbstverständlicher und einfacher damit umgehen konnten. Wollen wir diesen Begriff ein bisschen betrachten, ein bisschen anschauen, fürchten, Gott fürchten. Nun, es ist ja so, in der Bibel beschreibt uns Gott in verschiedenen Bildern, beschreibt ihn uns von verschiedenen Seiten. Wie könnte man sonst Gott in all seiner Fülle uns Menschen verständlich machen? Ja, da wird Gott beschrieben als der Vater, der uns liebt. Auch die mütterliche Seite Gottes wird betont, etwa Jesaja 66, ich will euch trösten, wie euch eine Mutter tröstet. Jesus stellt sich uns vor als Freund, als Bruder, aber auch als Meister und Herr, als guter Hirte. Ja. Wie ist das mit der Furcht? Oskar sagt es ja schon, wir arbeiten beide bei der CBM. Ich bin dort auch noch Brandschutzhelfer, so nebenbei. Und da hatten wir letztens eine Schulung in der Feuerwehr in Bensheim, also so Theorie, wie Brände entstehen, wie man sie am besten vermeidet und bekämpft und so weiter. Praktische Übungen mit Feuerlöschern, Spritzen und so weiter. Und zum Schluss durften wir sie alle so als Bonbon noch dazu. Da durfte, wer wollte, mit der großen Feuerwehrleiter ganz weit nach oben fahren, soweit die sich ausgefahren hat. Ja, sowas lässt man sich natürlich nicht entgehen, ne? Bin ich da hochgefahren und wenn man dann da oben ist und guckt dann runter und denkt, oh Mann, sind die Kollegen da unten auf einmal so winzig klein. Ne? Ich habe gedacht, es müssen ja bald 50 Meter sein, wie man dann da oben ist. Ne? Nachher, als wir unter waren, sagten die, es sind nur 22. Ne? Also, naja, aber es sah auch schon ganz schön eindrücklich aus, ne? 22 Meter Feuerwehrleiter runterzuschauen. Wenn ich es da gedacht hätte, ach, hier oben zieht es jetzt eigentlich doch ziemlich und ich wollte dem Kollegen da unten noch schnell was sagen, ich hüpfe da mal eben raus, dann bin ich schneller unten. Was hält mich davon ab, das zu tun? Weil ich Angst davor habe, weil ich Furcht habe. Das heißt, die Furcht ist mir auch ein Schutz. Ja? Die Furcht macht mich auf was aufmerksam. Die Furcht hilft mir, Realitäten richtig einzuschätzen. Oder wie ja auch im Straßenverkehr, da gilt es ja geradezu als vorbildlich, Gefahren, vor denen man sich fürchtet, rechtzeitig zu erkennen, ne, wie man sich verhält. Also man fährt da auf eine grüne Ampel zu und auf einmal wird die gelb. Was muss man dann schnell machen? Vollgas geben, damit man rüberkommt. Ne? Hat man nur Pech, wenn der, da sehe ich, da denken manche genauso wie ich, ja. Ist nur die Gefahr, wenn man da noch einen vor sich hat, der statt Vollgas geben bremst. Gell? Ja. Also das heißt, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen, das ist mir ein Schutz, das ist mir eine Hilfe. Ich gucke immer mal auf YouTube so ein paar Filmchen an und dann kriegt man hier immer eine Auswahl gezeigt, was man noch angucken könnte. Und da kam so ein recht langer Film über den Walter Röhrl. Ich weiß nicht, ob euch der noch was sagt. Der war, glaube ich, 70er, 80er Jahren Rallye-Weltmeister und so weiter. Und der sagte da, wer keine Angst hat, ist dumm. Also er sagte, wer die Gefahren nicht richtig einschätzt, der wird sehen, wo er hinkommt. Also in diesem Sinne hat die Furcht einen ganz guten Mechanismus. Die Bibel, also Gott fürchten, ja, Gott fürchten. Die gute Nachricht, also diese Übertragung, diese modernere Übertragung, gibt den Begriff Gott fürchten weiter mit Gott ernst nehmen. Und das gefällt mir ganz gut, weil das beschreibt so ein bisschen was von dem, was das eigentlich meint, was das ausmacht. Denn wenn ich jemand ernst nehme, dann ist mir ja wichtig, was der sagt. Dann kommt es mir auf den an. Dann bedeutet mir der was. Dann höre ich dem gerne zu. Ja, dann richte ich mich sogar gerne nach ihm, weil er mir wichtig ist und weil er mir was bedeutet und weil ich ihn nicht verlieren möchte. Und das ist ganz besonders so auch bei Menschen, die wir lieb haben. Ja? Die nehmen wir ernst, auf die hören wir, denen hören wir gerne zu. Oder vielleicht noch, wenn wir jemand lieb haben und den gewinnen möchte, ja, wenn ein Mann um eine Frau wirbt, dann denkt er, wie stelle ich es auch richtig an und wie mache ich es, ich will es ja nicht vermasseln. Also da ist auch sowas von der Furcht um jemand. Ja? Jemand ist einem so wichtig, dass man mit dem in guter Verbindung sein möchte. Da könnten wir sagen, wir fürchten jemand sogar, weil wir ihn lieben. Wir nehmen jemand ernst, weil wir ihn lieben. Uns ist jemand wichtig, weil wir ihn lieben. Deswegen steht so in den alten Glaubenskatechismen oft, wir sollen Gott lieben und fürchten. Also in diesem Sinne von wenn wir erkannt haben, wer Gott ist und was er uns bedeutet, dann lieben wir ihn und deshalb nehmen wir ihn ernst. Das Eigentliche, was Gott ausmacht, in diesen ganzen Bildern, wie uns die Bibel Gott beschreibt, ist ja dieses, dass sie sagt, 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Und das ist das Zentrum und das Wichtigste und das Eigentliche. Gott ist Liebe. Er muss sich nicht anstrengen, lieb zu sein. Er ist Liebe. Er gibt sich nicht lieb. Er ist Liebe. Er produziert nicht Liebe. Er ist Liebe. Und dort in 1. Johannes 4 heißt dann auch, Furcht ist nicht in der Liebe. Das heißt, Gott fürchten heißt nicht, dass wir panische Angst vor ihm haben möchten, so wie man es vor einem Tyrann hat oder vor einem Chef, der launisch ist und der ist mal gut drauf und mal schlecht drauf. Man weiß gar nicht, ist er heute so und so, ja, sondern von dem man nie recht weiß, wo man dran ist. Gott ist eindeutig, Gott ist klar. Deswegen vor Gott, wenn es heißt Gott fürchten, heißt nicht panische Angst vor ihm haben, sondern ihn ernst und wichtig nehmen, weil man erkannt hat, was man an ihm hat und was er einem bedeutet. Das höchste Gebot nennt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Nicht fürchten, lieben. Und als Petrus Jesus verleugnet hat und Jesus ihn hinterher zur Rede stellt, in sanfter Weise, sagt er zu ihm ja nicht, Petrus, fürchtest du mich jetzt? Und er sagt, liebst du mich? Also, der reiche Kornbauer, worauf kommt es an? Er lebte ohne diese Gedanken, ohne diese Gottbezogenheit. Vieles, was er getan hat, war gut, war richtig. Vieles hätte man sich vielleicht, wie vorhin geschildert, sogar als Vorbild genommen, richtig damit umzugehen, die richtige Vorsorge zu treffen, die Ernte zu versorgen, alles gut zu organisieren und so weiter. Ja. Aber er hat ohne diese Bezogenheit auf Gott gelebt. Er hat gesagt, ich baue jetzt größere Scheune, ich lasse es mir gut gehen, ich mache das so und so und so weiter. Ich kann jetzt mein Leben genießen. Er hätte es genießen dürfen, aber er war nicht auf Gott bezogen. Und Gott möchte uns auch davor bewahren. Jesus sagt mal, Markus 8, 36 zum Beispiel, was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Das heißt, was nützt es, wenn ein Mensch sehr viel erreicht in seinem Leben und bleibt doch innerlich leer? Und bleibt vor allem leer vor Gott, wenn er sich mal vor ihm verantworten muss? Von Goethe habe ich mal das Zitat gelesen. Er sagte: Ich taumelte von der Begierde zum Genuss und verschmachtete im Genuss vor Begierde. Ich taumelte von der Begierde zum Genuss und verschmachtete im Genuss vor Begierde. Das heißt, mit anderen Worten, er dachte, oh, wenn ich das habe, wenn ich das erreicht habe, wenn ich mir jenes gönne, wenn ich mir jenes nehme, dann geht es mir gut. Und als es dann da war, hat er gemerkt, ach, irgendwie so ist es auch nicht alles. Ne? Irgendwo bleibe ich dann trotzdem innerlich leer und unbefriedigt. Ja. Ganz ähnlich hat es ein Mensch unserer Tage mal ausgedrückt, Woody Allen, ich weiß nicht, wer den von euch kennt, ein amerikanischer irgendwie Regisseur und Filmemacher und Produzent und so weiter, der sehr erfolgreich war oder ist oder war, der ist ja, glaube ich, jetzt inzwischen über 80. Der wurde mal gefragt, als er älter geworden war und schon sehr erfolgreich, also wahrscheinlich so 50, 60 schon war oder so, da wurde mal gefragt, was er denn jetzt weiß, was er als junger Mann nicht wusste. Und dann hat er gesagt, dass dann, wenn man alles erreicht hat, nichts mehr kommt. Das heißt, das, wonach sich viele so sehnen, erfolgreich zu werden, berühmt, Fußballstar, Filmstar, was auch immer, ne, dass dann oft trotzdem eine innere Leere ist. Worauf kommt es an? Was hätte der reiche Kornbauer wohl gemacht, wenn er gewusst hätte, dass er nur noch einen Tag zu leben hat? Was würdet ihr machen, wenn ihr wüsstet, ihr habt nur noch einen Tag zu leben? Ist manchmal so eine Frage, die manchmal gestellt wird, so in Bibelarbeiten, wenn es um Leben und Sterben geht. Und oft, ja, hört man dann so, ach, ich würde noch mit diesem reden, würde noch mit jenem was klären, würde mich dort entschuldigen, würde dort um Versöhnung angehen, würde jene Beziehung klären und diese Verhältnisse ordnen. Ja, warum dann nicht gleich so leben? Erinnere an die Kapelle, von der ich zu Anfang berichtet habe, ja, wo man so drauf fährt und an der Stirnseite sind drei Schädel eingemauert. Von diesen dreien sagt mir Beschauer, welcher war König, wer Bettler, wer Bauer. Worauf kommt es an? Dann ist alles weg, was uns beeindruckt, womit wir selber gerne beeindrucken oft und wovon wir uns oft beeindrucken lassen. Was jemand erreicht hat, was jemand kann, was jemand ist, wer es zu was gebracht hat, wessen Kinder was geworden sind, wer Erfolg hat im Beruf, wer was für ein Auto jemand fährt, was für Kleider und wie viel mal in Urlaub oder welche Position hier und da. Das ist alles weg, ja. Da gibt es nichts mehr zu beeindrucken. Was beeindruckt Gott? Was beeindruckt Gott? Ihn fürchten, ihn lieben, in diesem Geist der Kindschaft leben, in der Bezogenheit zu ihm, um sich von ihm beschenken zu lassen, ja. Um damit auf dem guten und rechten Weg zu sein. Denn Gott ist Liebe und als Liebender sehnt er sich nach uns. Es ist für ihn kein größeres Glück, als wenn ein Mensch erkennt, wie sehr Gott ihn liebt. Und es ist für den Menschen kein größeres Glück, wenn er erkennt, wie sehr er von Gott geliebt ist. Ich war vor einigen Wochen in der Stadt unterwegs und da lief vor mir so ein, ja, auch schon ein bisschen nicht mehr der Allerjüngste, so etwa in meinem Alter. Und der hatte so, habe den ein bisschen beobachtet, der war schwarz angezogen, also fast, fällt mir gerade auf, fast wie ich heute, naja, also er sah ein bisschen anders aus als ich angezogen. Er hatte so Lederhosen also nicht so bayerische Lederhosen, sondern so aus schwarzem Leder so Hosen an und so eine schwarzes T-Shirt und so irgendwie so Gürtel mit so Nieten drauf und so Ketten drumherum hängen und so kräftige Stiefel. Also er sah eigentlich so aus, auf mich hat er gewirkt so ein bisschen, wie gesagt, ist nicht, dass ich ihn verurteilen möchte oder werten, so ein bisschen wie ein runtergekommener Rocker. Ne? So, er sah es im Gesicht ist auch nicht so aus, als wenn er sich biologisch und vegan ernährt, sondern eher so ein bisschen hochprozentig flüssig. Und ja, der hatte auf dem T-Shirt, hatte der so eine geballte Faust und da stand drauf, mein Leben, meine Regeln. Ich habe mir jetzt gedacht, naja, also gut, es hört sich einerseits cool an, ne? So ich bin ein starker Typ, ich mache, was ich weiß und kann und ich mache das richtig und so weiter. Nur bei dem war jetzt das Problem, so empfand ich, war es nicht so attraktiv zu sagen, naja, irgendwie scheinen seine Regeln ihn ja nicht unbedingt jetzt rein nach menschlich Äußerem sehr weit gebracht zu haben. Ja? Auch wenn er vielleicht von sich dachte, er war ein cooler Typ. Aber im Prinzip war er genauso ein armer, reicher Kornbauer wie der reiche Kornbauer oder wie Woody Allen in seinem Empfinden. Ja? Nur dem einen hat man äußerlich angesehen, dass sein Leben wahrscheinlich nicht so erfolgreich war. Bei dem anderen hat es getäuscht, weil er so erfolgreich schien. Aber beide waren in gleicher Weise arm oder reich, in gleicher Weise reich an Irrtum, an falscher Einschätzung, an innerer Leere, am eigentlichen Ziel des Lebens vorbeigehen. Da ist es doch gut und recht, wenn wir nach dem fragen, dessen Regeln für uns die besten und die richtigen und die guten sind, ja, der das Leben gemacht hat und der sich mit uns auskennt und der uns liebt und kennt und das Beste für uns möchte. Ja. Vielleicht erkennen wir das nicht immer gerne an, aber wenn wir in entsprechender Not sind, dann greifen wir danach. Vielleicht ist das auch noch mit eine Form des Betrugs, des Reichtums, den die Bibel nennt, dass wenn jemand eben äußerlich erfolgreich ist, es ihm nicht so vor Augen scheint, dass er wirklich Hilfe braucht, die über dieses Leben und auch über dieses Sterben hinausgeht. Aber wenn es drauf ankommt, ja, dann suchen wir doch auch jemand, der sich auskennt, dann richten wir uns gern nach dessen Regeln. Wenn wir so richtig fiese Zahnschmerzen haben, ne, wenn irgendwie so eine, vielleicht so eine Wurzel vereitert oder entzündet ist, ne, dann sagen wir doch auch nicht, mein Leben, meine Regeln, boah, ich gehe doch nicht zum Zahnarzt, was weiß ich, was der mit mir macht. Ne? Wenn ich erstmal auf dem Stuhl sitze und halt betäubt und im Würgegriff der Arzthelferin, was weiß ich, was der mit mir macht, ne? Dann sagen wir doch auch gerne, ich gehe dahin, wo ich Hilfe habe. Nur beim Beispiel des reichen Kornbauern, einem solchen Menschen fällt es vielleicht nicht so sehr auf, dass er es braucht, weil vieles äußerlich gelingt. Ein anderer, der daherkommt, eher als runtergekommener Rocker, da ist es deutlicher. Martin Luther sagte mal, wir werden immer von jemand geritten, entweder von Gott oder vom Teufel. Nur es ist die Frage, für wen entscheiden wir uns ganz bewusst und richtig, ja? Woher holen wir unser Glück? Worauf kommt es an? Und dann ist es doch schön, wenn wir von dem eingeladen werden, wenn wir den ernst nehmen, der die Liebe in Person ist und der zu uns sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, der von sich sagt, ich bin der gute Hirte, ich will euch geben, was ihr zum Leben braucht. Wenn wir den fürchten können, fürchten, ernst nehmen, der der wichtigste und einflussreichste ist, wenn wir den obersten Chef in der Firma, wenn wir mit dem gut stehen, dann können wir gelassen sein, was so die Zwischenchefs über uns sagen. Ja? Und so ist es auch im Leben, wenn wir uns auf den beziehen, auf den es ankommt, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der alles und auch all die Zwischenchefs unseres Lebens in der Hand hat, dann sind wir doch bei ihm am besten geborgen und aufgehoben und eingeladen, dass das Leben gelingt. Darauf kommt es an Und er hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und volle Genüge. Amen.